Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Und heute wird's sportlich. Ich habe Frau Dr. Janine Ohlert heute zu Gast. Sie ist Wissenschaftlerin und Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und im Rahmen ihrer Forschung beschäftigt sie sich seit 2016 bereits mit den Themen sexualisierte und interpersonale Gewalt und war unter anderem auch in den Projekten Safe Sport und Trainer beteiligt. Ist aktuell in dem Projekt Safe Clubs aktiv, arbeitet an der Trainerakademie in Köln in der Arbeitsgemeinschaft Sportpsychologie und weiteren Verbänden und Organisationen, ist auch, das finde ich auch ganz spannend, gerade weil der Sport im Moment so aktuell ist, Sprecherin der Aufarbeitungskommission des Deutschen Handballbundes. Und ich würde sagen, all about sports, liebe Frau Ohlert, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Vorstellung.
Ja, ich habe mich gefragt, gehen Sie eigentlich auch ins Museum oder finden wir Sie nur in Sporthallen?
Ach, ich bin schon vielseitig interessiert. Insofern, ich mache auch Dinge außerhalb des Sports. Also gerade Musik und sowas interessiert mich schon auch sehr. Aber der Fokus ist doch halt immer auf dem Sport, also auch aktiv gerne selbst. Und insofern hat sich das so ein bisschen so entwickelt.
Das heißt, das hätte mich tatsächlich jetzt auch interessiert. Wie kommt man natürlich jetzt von Ihrer Vita her zu dem Thema, sich mit sexualisierter Gewalt im Sport in unterschiedlichen Facetten zu beschäftigen?
Ja, das ist, also eigentlich war es Zufall, mehr oder weniger, weil als Sportpsychologin, Wissenschaftlerin bin ich schon länger unterwegs und halt vor allem interessiert mich, ja, wie Gruppen funktionieren im Sport, also was wichtig ist für die Teamleistung, welchen Einfluss hat der Trainer oder die Trainerin. Und dann habe ich zufällig mehr oder weniger über meine Kollegin aus der Soziologie, Bettina Ruloff, die halt eben viele Projekte in dem Bereich angestoßen hat, die schrieb mir, dass sie jemand aus der Sportpsychologie für das Projekt Safe Club suchen. Und dann fand ich das sehr spannend und habe halt gedacht, ich könnte das vielleicht auch machen. Und das auf Gegenliebe stieß, bin ich dann so ins Thema reingerutscht. Also mit sehr wenig Hintergrunderfahrung, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe auch selbst als Sportpsychologin zum Teil gearbeitet und habe da in meiner Betreuung auch schon dann so im Nachgang gemerkt, okay, da waren auch ein, zwei Mal Fälle dabei, wo ich irgendwie so mit dem Thema konfrontiert wurde und wo ich mich selber halt sehr hilflos gefühlt habe. Und von daher habe ich halt sehr schnell gemerkt, als ich in das Thema reingegangen bin, dass das Thema super wichtig ist, dass es halt im Sport auch einfach zu wenig beachtet wird und auch gerade in der Sportpsychologie noch sehr wenig zu dem damaligen Zeitpunkt an Wissen da war. Also es wurde auch in der Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung jetzt nicht systematisch gemacht. Und das hat mich selber dann auch irgendwie erschreckt, weil ich dann auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen gemerkt habe, okay, ich bin nicht die Einzige, die keine Ahnung hat, sondern eigentlich weiß niemand so richtig, was da los ist. Und das war ein Grund für mich, da auch dran zu bleiben und auch eben in die Ausbildung weitergehen. Sie haben gerade gesagt, ich arbeite in der Trainerakademie und in der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie. Ich würde es anders sagen, ich arbeite für die Trainerakademie und mache für die halt Fortbildungen zum Thema und genauso eben für die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie eben in der Ausbildung jetzt von jungen SportpsychologInnen eben mit dem Thema, damit die jetzt die Leute, die wir dann in die Vereine schicken, auch einfach einen Hintergrund haben und einfach zumindest mal wissen, dass es das Thema gibt und wo sie sich hinwenden können, wenn sie Unterstützung brauchen. Weil das ist halt schon ein Thema, was auch in der Sportpsychologie viel hängen bleibt. Also wenn ein Sportpsychologe oder Sportpsychologin im Verein ist, dann ist das eben die Person, wo die Leute dann auch hingehen und sagen, was machen wir denn jetzt?
Aber das ist ja Sportpsychologie. Das hat natürlich der Otto Normalverbraucher, der im Sportverein einmal die Woche ins Training geht, der hat natürlich keinen Sportpsychologen im Kreisliga- oder Bezirksliga, auch Fußballverein. Das bezieht sich ja dann wahrscheinlich schon auch eher auf Leistungssport, Spitzensport, wo dann auch wirklich Psychologen mit den Sportlerinnen arbeiten, oder?
Ja, also die SportpsychologInnen sind tatsächlich vor allem eben im Leistungs- und Spitzensport unterwegs, zum Teil auch im Nachwuchsleistungssport. Das heißt, im Breitensport hat man jetzt normalerweise niemanden im Verein, was nicht heißt, dass man sich nicht auch Unterstützung holen kann. Also Vereine sind ja jetzt aufgefordert, also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel müssen jetzt alle Vereine sich ein Schutzkonzept erstellen und dabei können natürlich immer ausgebildete Personen auch helfen. Also es ist jetzt nicht verboten, dass man sich da Unterstützung reinholt. Aber ja, gang und gäbe ist es tatsächlich nicht. Also das heißt, auch für die anderen Vereine, die eben nicht im Leistungssport unterwegs sind, muss man sich eben andere Dinge einfallen lassen. Und es, ehrlich gesagt, reicht ja auch nicht eine Person im Verein, die Ahnung hat vom Thema, sondern idealerweise sollte halt der ganze Verein eigentlich so ein bisschen wissen, okay, was ist sexualisierte oder interpersonale Gewalt im Sport? Wie gehen die Täterinnen vor, damit man halt hingucken kann? Also wir sagen dazu, eine Kultur des Hinsehens etablieren in den Vereinen. Das ist definitiv hilfreich und auch für Vereine im Breitensport.
Aber jetzt nochmal zu Ihrer Erfahrung vielleicht auch. Ich meine, klar, so eine gewisse Unwissenheit oder vielleicht sogar auch Hilflosigkeit so in ihrer Anfangsphase, wenn man dann so rückblickend sieht, ach Mensch, da war wahrscheinlich der Grund vielleicht auch für einen Leistungsabfall oder für eine Krankheit oder für irgendetwas bei einem Sportler tatsächlich gegebenenfalls sexualisierte Gewalt, in welcher Form und aus welchem Grund auch immer. Das ist ja schon etwas, wenn wir uns die Statistiken anschauen, der Verbreitung sexualisierter Gewalt, ein Flächenbrand würde ich es ja fast schon nennen. Und da ist einfach noch viel zu wenig Ausbildung in den Vereinen und bei den Fachkräften. Und ist es genau das, warum Sie auch Studien erstellen, um das zu analysieren, um dann auch Handlungsempfehlungen abzugeben?
Ja, Flächenbrand ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Also ich würde es nicht ganz so drastisch ausdrücken, aber es ist schon so, dass jetzt kein Verein irgendwie sagen kann, uns betrifft es nicht. Also der Reflex bei vielen, gerade kleinen Vereinen, wo sich jeder kennt und so, ist immer so zu sagen, ja, wir kennen alle und für den würde ich die Hand ins Feuer legen, da macht niemand irgendwas, was nicht okay ist. Das ist halt genau das, was Täter, Täterinnen ausnutzen, weil ja halt so eine Ahnungslosigkeit dann an der Stelle und so eine Arglosigkeit halt ja einfach wirklich schnell ausgenutzt werden kann. Deswegen ist es schon wichtig, dass sich alle Vereine damit beschäftigen. Es ist halt ein Thema, was man nicht einmal kurz macht und dann ist gut. Und das ist halt so ein bisschen die Problematik, die wir aktuell haben, wo wir auch mit unseren Projekten reingehen, weil wir halt sehen, also in den ersten Projekten haben wir halt versucht, Zahlen zu liefern, um erstmal zu zeigen, jawohl, das Problem existiert im Sport, existiert in unterschiedlichen Ausprägungen. Also wenn wir von sexualisierter Gewalt reden, dann fassen wir da auch Dinge mit rein, wie sexistische Äußerungen oder irgendwie Blicke, die unangenehm sind, Kommentare, Pfiffe. Also das sind so, wo man vielleicht landläufig sagen würde, naja, das ist doch noch nicht so schlimm. Wir wissen trotzdem, es macht was mit den Menschen und deswegen müssen wir da hingucken. Und viele Täter nutzen das eben, um so eine sexualisierte Atmosphäre aufzubauen, um eben dann irgendwann wirklich Gewalt ausüben zu können. Ich weiß, das klingt jetzt drastisch, aber es ist tatsächlich so, dass Täter, Täterinnen sehr bewusst vorgehen und sehr strategisch vorgehen. Das wissen wir aus Studien mit verurteilten Tätern aus dem Sport tatsächlich. Wir kennen deren Strategien, wir wissen, wie die vorgehen. Da gibt es Studien zu. Wir kennen Charakteristika von Tätern. Und daher weiß man, dass das alles schon sehr bewusst ist ab einem gewissen Punkt. Vielleicht nicht am Anfang, aber irgendwann, wenn sie merken, okay, das ist eine erfolgreiche Strategie, dann wird das halt immer wiederholt in den verschiedenen Vereinen mit verschiedenen Betroffenen und so weiter. Und deswegen merken wir halt, es ist ganz wichtig, dass wir die Vereine informieren, dass die Vereine erstmal wissen, ja, das Problem existiert und es könnte auch bei uns existieren. Und einfach was tun, um halt ein Schutzkonzept in allen Vereinen zu etablieren und so weiter. Und mit unserer Forschung versuchen wir hier zu unterstützen. Das heißt, gerade in dem aktuellen Projekt Safe Clubs entwickeln wir Tools, die kleinen Vereinen helfen sollen, wirklich im Grunde das Thema auf den Tisch zu bringen an verschiedenen Stellen. Und auch in einem weiteren Projekt, wo ich gemeinsam mit der Uniklinik Ulm auch arbeite, da haben wir eine Plattform erstellt, also eine E-Learning-Plattform, die kostenfrei ist für ehrenamtliche Vereine, nicht nur im Sport tatsächlich, sondern auch darüber hinaus. Und die eben unterstützen soll bei der Erstellung von einem Schutzkonzept, also wo man quasi lernt als Verein, in einem E-Learning, das dauert ungefähr 15 bis 20 Stunden, wie erstelle ich ein Schutzkonzept für den eigenen Verein, sodass wir gucken, wie kriegen wir mit den verschiedenen Projekten tatsächlich die Vereine unterstützt in ihrem Bestreben, was gegen Gewalt zu machen.
Dieses Projekt, ist das auch, könnte das zum Beispiel auch Fachberatungsstellen, die ja im ganzen Land verbreitet sind und ja auch unsere ZuhörerInnen auch häufig sind bei unserem Podcast, die können im Prinzip ja dieses Tool auch Vereinen empfehlen. Und gibt es da auch Andockpunkte, dass man sagt, das natürlich ist so dieser reale Kontakt zu Fachstellen und Hilfestellen vor Ort natürlich ein wichtiger, wenn dann etwas passiert ist vielleicht. Also eben Prävention ist das eine, aber was ist mit der Intervention? Gibt es da in diesem E-Learning auch so eine Verbindung zur örtlichen Kompetenz?
Wir können natürlich jetzt nicht für jeden einzelnen Ort sagen, wo sind da die Fachberatungsstellen. Also unsere Erfahrung ist, also wir haben das Tool jetzt auch evaluiert. Das heißt, das ist jetzt wirklich auch in einem Stadium, wo wir sagen, jawohl, das ist, wir sind da, können guten Gewissens sagen, das funktioniert. Und im Grunde ist es so, dass wir das in dem Tool halt eben auf vielfältige Wege und mit vielfältigen Materialien erstmal erklärt wird, wie kommt man zu einem Schutzkonzept. Und ein Schutzkonzept hat ja eigentlich sowohl präventive Elemente als auch idealerweise eben einen Handlungsleitfaden. Wie gehe ich denn vor, wenn ein Verdachtsfall auftritt in einem Verein? Und es ist halt definitiv so, dass man bei einem Verdachtsfall eben möglichst schnell eine Fachberatungsstelle dazu holen sollte, weil das ein kleiner Verein oder auch ein großer Verein, also Vereine können und sollten das nicht versuchen, intern zu lösen. Das ist der größte Fehler, der gemacht wird, dass man immer sagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und wir sprechen mit allem, aber dabei kann man leider sehr, sehr viel falsch machen und sodass im Endeffekt halt viele Fälle durch diese Vorgehensweise nicht aufgeklärt werden. Und deswegen verweisen wir in unserem Tool auch explizit darauf hin, dass wir sagen, gerade bei Interventionen idealerweise auch schon im Aufbau von dem Schutzkonzept mal mit Fachberatungsstellen Kontakt aufnehmen und dass man eben, wenn was passiert, da direkt jemand an der Hand hat, wo man hingehen kann und sagen kann, okay, pass auf, das und das passiert, so sieht die Lage aus. Was würdet ihr uns raten, wie wir da vorgehen sollen? Also die Erfahrung mit dem Tool, das jetzt im ersten Jahr zeigt, dass das eigentlich eine gute Grundlage ist, damit sich Vereine erstmal so ein Grundlagenwissen drauf schaffen können. Und wir dann aber explizit empfehlen, also für die eigentliche Erstellung von den Tools, dann auch eben gemeinsam das mit Fachberatungsstellen zu machen.
Die Studie, die Sie jetzt vorhin erwähnt haben, die ja Grundlage auch eben unter anderem für dieses Tool ist, was haben Sie für ein Gefühl, was sich an der Haltung auch innerhalb der Vereinslandschaft verändert hat vielleicht? Also hat es dazu vielleicht auch berühmte Fälle im Sport gebraucht, um dieses Thema erstmal so richtig präsent zu haben? Weil natürlich auch wir haben hin und wieder mal Anfragen von Vereinen, ja, wir würden gerne, wir haben hier einen Fall, aber wir wollen es dann doch intern besprechen und ging auch um einen relativ berühmten Trainer, wie gehen wir denn jetzt da vor, dass es auch die Presse nicht mitbekommt, also diese Themen sind ja wahrscheinlich gang und gäbe. Wie ist so die Haltung, wie nehmen Sie das wahr in der Szene?
Also es hat sich definitiv was verändert und ich würde sagen, es gab so zwei, also jetzt mal, wenn man sich speziell Deutschland anguckt, weltweit ist es natürlich auch Thema, ja, aber wenn man sich jetzt mal speziell Deutschland anguckt, ist es schon so, dass ja, ich im Grunde zwei Schubmechanismen sehen würde. Das eine ist eben tatsächlich unsere Studie Safe Sport von 2016, die wir da publiziert haben, wo wir das erste Mal wirklich Zahlen geliefert haben. Damals für den Leistungssport speziell, aber dadurch, dass wir halt eine sehr umfangreiche Stichprobe hatten und sehr viele Sportlerinnen da teilgenommen haben, konnten wir eben zeigen, dass die Erfahrungen sich auf ganz viele Vereine, Sportarten und so weiter erstreckt. Das ist halt schon was, was einfach hilft, dass man mit Zahlen auch Leute überzeugen kann, die vorher immer gesagt haben, ja, das sind ja nur Einzelfälle. Also einmal diese Zahlen waren wichtig und zum anderen aber auch eben wirklich die Tatsache, dass immer mehr Sportlerinnen und Sportler auch an die Presse gegangen sind, dass sie gesagt haben, mir ist hier was passiert und mir wird nicht geholfen und ich brauche hier Unterstützung. Und das ist natürlich für einen Verband, das ist das Worst Case, wenn sowas passiert. Aber es ist halt auch für die Betroffenen eigentlich erst der letzte Schritt zu sagen, okay, ich muss jetzt an die Presse, weil ich nicht gehört werde. Also es ist eigentlich im Grunde auch aus Sicht der Betroffenen so eine Verzweiflungstat. Andererseits löst es halt auch was in der Gesellschaft aus. Also auch, also durch die ganze MeToo-Bewegung, die so aus den USA halt so ein bisschen auch hier rübergeschwappt ist, ist das ganze Thema Gewalt und nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern jetzt in den letzten Jahren auch vermehrt das Thema psychische Gewalt, mehr auf den Tisch gekommen. Also das heißt, es ist schon in der öffentlichen Wahrnehmung einfach da. Und das macht natürlich auch was in den Vereinen. Ne? Also ganz ehrlich, für meine eigenen Kinder, wenn man jetzt mal alle Eltern nimmt, ich würde im Verein immer nachfragen, habt ihr ein Kinderschutzkonzept? Was macht ihr denn zum Schutz von Kindern und Jugendlichen? Und zwar total egal, ob das jetzt ein Sport oder ein Musikverein oder wie auch immer irgendeine andere kulturelle Einrichtung ist. Weil also man gibt da die eigenen Kinder hin und vertraut eben den Leuten, dass die gut mit den Kindern umgehen. Aber es ist halt schon hilfreich, irgendwie zu wissen, okay, es gibt auch gewisse Schutzmechanismen, die aktiv sind. Weil, und da sind wir wieder bei der Strategie, wir wissen auch, dass die Täter sich im Internet austauschen und sagen, okay, was ist denn ein guter Verein, wo man hingehen kann? Dann sagen die, ja, geh dahin, da guckt keiner hin, das ist alles super. Ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie Trainerinnen und Trainer unter Generalverdacht stellen, aber es ist schon so, dass es halt eben vereinzelte schwarze Schafe gibt. Und wenn die da sind, die gehen halt sehr systematisch vor. Und dann ist es schon hilfreich, als Verein zu sagen, hier, wir haben hier ein Schutzkonzept und wir sind, also bei uns nicht so ungefähr. Also dass man das direkt schon bei der Einstellung signalisiert und halt auch durch Maßnahmen, die dann immer wieder im Verein stattfinden, auch zeigt, okay, das ist für uns wichtig. Und dann ist halt auch dieses Thema Intervention, Verdachtsfall nicht so schlimm. Also das ist, wenn man mit einem Verdachtsfall, das war ja der zweite Teil Ihrer Frage, ne, idealerweise, klar sind Vereine verunsichert und die wollen nicht, dass es an die Presse geht und das macht auch Sinn, weil bei einem Verdachtsfall weiß ich erstmal nicht so richtig, wie viel ist da jetzt dran, ne, und deswegen ist es auch sinnvoll, das jetzt nicht super rumzukommunizieren. Aber sowas weiß eben auch, also weiß eine Fachberatungsstelle dann. Das heißt, mein Tipp für Vereine, Verbände wäre immer, so schnell wie möglich eine Fachberatungsstelle hinzuziehen und die fragen. Also auch wenn man sich nicht so sicher ist, was ist das jetzt, müssen wir da genauer hingucken, ja oder nein. Und eigentlich sollte es eben klare Regeln auch für die Kommunikation von Verdachtsfällen geben in so einem Handlungsleitfaden. Also wenn ich einen habe als Verein, gibt mir das immer ganz viel Sicherheit. Und wenn man den mal checken lässt, auch von einer Beratungsstelle, merkt man auch direkt so, okay, wo passt es vielleicht noch nicht? Was macht irgendwie mehr Sinn? Also, dass man da halt auch mal die Profis drauf schauen lässt.
Wenn Sie mit Ihren Kindern jetzt zu einem Verein gehen und die haben kein Schutzkonzept, sind Sie dann so konsequent und sagen, dann tue ich sie da nicht hin, auch wenn es vielleicht das einzige Sportangebot ist, was in Reichweite der Wohnung oder liegt? Oder sagen Sie, Mist, jetzt muss ich die da hingeben, habe aber ein schlechtes Gefühl dabei, weil ich glaube, dass das auch häufig, also wenn man diese Frage überhaupt stellt, also ich würde jetzt behaupten, dass seitens der Eltern die Frage wahrscheinlich in 0,1% der Fälle überhaupt gestellt wird. Ne? Also brauchst du vielleicht da auch auf Elternseite eine andere Sensibilisierung? Keine Ahnung, aber erstmal die Frage, wie geht man dann damit um? Ja?
Also definitiv brauchst du auf Elternseite eine andere Sensibilisierung. Ne? Und es ist ja auch so, also ich meine, wir haben viele Vereine, egal ob jetzt im Sport oder außerhalb des Sports, sind eben ehrenamtlich geführt. Das heißt, an vielen Stellen fehlen auch einfach die Ressourcen. Also das heißt, selbst wenn der Wille da ist, wir würden da gerne was machen, muss man erstmal Personen finden, die halt dann die ganze Arbeit da reinstecken, weil das ist halt, wie gesagt, keine Sache, die innerhalb von einer Woche abgeschlossen ist, sondern es ist schon was, was man idealerweise als Gruppe, also als Kleingruppe in einem Verein dann gemeinsam entwickelt, so ein Konzept, ein Schutzkonzept. Also eigentlich sage ich sogar lieber Schutzprozess, weil es soll eben kein Konzept sein, was dann in die Schublade verschwindet, sondern es soll halt eigentlich eine ständige Geschichte sein. Und da kann ich natürlich mich als Mutter oder Vater auch mit engagieren. Ja, also das heißt, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, im Gegenteil, ja, dass irgendwie auch Eltern sich zusammenfinden und sagen, okay, lasst uns doch mal gucken, dass wir jetzt für unseren Verein ein Schutzkonzept entwickeln. Ja, das heißt, man kann natürlich die Kinder in den Verein geben und dann sagen, okay, und dann lasst uns doch zusammen gucken, was wir jetzt machen, um eben das Thema Gewaltprävention, Kinderschutz, wenn man es positiv formuliert, geht es ja um Kinderschutz, dass wir das Thema Kinderschutz einfach im Verein auf die Agenda nehmen. Und das ist ja für einen Verein auch wertvoll, sagen zu können, ja, bei uns wird Kinderschutz groß geschrieben und hier, das sind unsere Maßnahmen und hier könnt ihr sicher sein, dass eure Kinder gut versorgt sind, weil wir alle mit hingucken. Und das ist dann vielleicht erstmal ein Angang, aber ich glaube, perspektivisch profitiert man schon davon. Und da würde ich auch die Eltern mit in die Verantwortung nehmen, zu sagen, ja, die können auch selber was machen.
Aber dann auch mit der Haltung, man holt sich ja gegebenenfalls auch den Schaf im den Wolf im Schafspelz so rum auch rein, weil Eltern können ja auch Täter, Täterinnen sein. Ne? Also ich glaube, das ist ja das Entscheidende zu sagen, warum, da könnte eine kritische Frage kommen, wieso bietet der sich jetzt denn genau an, das zu tun? Ja, und wieso will der jetzt unbedingt hier im Verein besonders aktiv sein oder so? Ne? Also ich will nur dafür sensibilisieren. Ich glaube, man darf ja in dem Thema nichts ausschließen. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht jetzt auch die beste Grundhaltung, zu sagen, ja, aber umgekehrt natürlich auch, nicht mit dem Generalverdacht vorzugehen. Aber ich meine, das ist ja das Dilemma generell in unserem Themenfeld. Aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber der macht's natürlich in den Ehrenamtsstrukturen, wie Sie sagen, der macht's natürlich nicht einfacher.
Also ich glaube schon, dass man, also wenn Leute kommen und sagen, ich will ein Schutzkonzept entwickeln, würde ich denen erstmal vertrauen, dass es nicht diejenigen sind, die dann wirklich auch das nur nutzen wollen, um an Kinder und Jugendliche ranzukommen. Weil das ist ja schon eher, ich sag mal, Schreibtischarbeit. Und im Grunde ist es ja auch so, dass ein Schutzkonzept tatsächlich auch dann hilft im Zweifel, weil die Maßnahmen, die man dann entwickelt, ja auch dazu führen, dass einfach, also es geht schon darum, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass eben, also dass Gelegenheiten gegeben werden. Das heißt, wenn ich eine Idee entwickelt habe in meinem Verein, wo sind denn potenzielle Räume, wo sind denn potenzielle Möglichkeiten für Täter, Täterinnen, an Kinder ranzukommen und sexualisierte Gewalt zu verüben, dann ist ja der nächste Schritt zu überlegen, okay, was mache ich denn, damit das möglichst ausgeschlossen wird. Also man kann es natürlich nicht 100% verhindern, aber man kann eben versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern durch gewisse Maßnahmen. Also solche Maßnahmen wie die Trainer, Trainerinnen sollten nicht mit den Kindern und Jugendlichen duschen. Und man wundert sich, in wie vielen Vereinen das immer noch so der Fall ist. Ja, es sollte nicht einfach so in die Umkleide gegangen werden, ohne anzuklopfen. Solche Geschichten. Das heißt, es gibt Regeln, die im Endeffekt die Kinder und Jugendlichen schützen, aber die auch tatsächlich dann die Verantwortlichen, also die Trainerinnen und Trainer und alle anderen Personen im Verein vor falschem Verdacht schützen. Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch aus Seiten des Vereins eigentlich eine Win-Win-Situation. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verdachtsfall auftritt, selbst wenn jetzt irgendwie, ist ja immer so, kann ja auch mal sein, dass irgendwie ein jugendliches Mädchen ist verliebt in den Trainer, der sagt nee, und dann denkt sich das Mädchen irgendwas aus. So. Und in so einer Situation, wo halt ein vernünftiges Schutzkonzept vorliegt und wo man sagt, okay, es gibt Handlungsanweisungen. Es gab niemals eine Situation, wo der Trainer mit dem Mädchen alleine war. Also er hatte gar keine Gelegenheit oder sie hatte. Ne? Also das heißt, man kann das dann relativ schnell ausschließen und sagen, okay, dann war es eben ein falscher Verdacht. Und das heißt, es ist schon hilfreich, einfach da ja wirklich gut zu schauen, was sind sinnvolle Verhaltensregeln, ohne dass man alles verbietet. Ja, also klar kann man immer noch Hilfestellungen machen und klar kann man immer noch nach Anklopfen dann und Wartezeit in die Umkleide gehen. Aber es soll halt alles reflektiert passieren und es geht einfach darum, das Thema auf den Schirm zu holen.
Aber das finde ich ganz spannend, dass das genau so auch zu sehen, im Sinne auch des Selbstschutzes. Ja, also ich glaube, dass das diese Argumentationslinie in den meisten Fällen viel zielführender ist, um einen Verein auch zu motivieren, sich der Schutzprozess, des Schutzprozesses auch zu widmen. Schönes Wort, das übernehme ich, glaube ich, von Ihnen. Finde ich gut. Weil tatsächlich ist es ja so, ne? Papiertiger werden dann geduldig in der Schublade und werden nicht gelebt. Das ist ja das Problem auch, wenn dann wieder andere Menschen aktiv sind und von daher finde ich das sehr schön, den Gedanken. Was ich auch, vorhin haben Sie noch dieses Stichwort genannt, das finde ich total spannend, dass man eben auch dieses ganze Umfeld Sprache, psychische Gewalt, Druck ausüben gegenüber Sportler, Sportlerinnen, Leistungsdruck. Nehmen Sie da vielleicht die Zuhörerinnen auch noch mal so ein bisschen mit, was das für Auswirkungen hat und ist das vielleicht auch eine Vorstufe von mehr? Fragezeichen.
Ja, das Thema psychische Gewalt wird tatsächlich gerade sehr viel diskutiert im Leistungssport, einfach auch, weil es prominente Fälle gab. Das heißt, eben Sportlerinnen und Sportler, die an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, das ist hier so ein System mit Druck und psychischer Gewalt, das wollen wir nicht. Und wir wollen, dass das als Gewalt anerkannt wird und dass wir eben die Möglichkeit haben, einen anderen Trainer oder eine andere Trainerin zu bekommen, weil das so nicht funktioniert. Und es ging los eigentlich auch aus den USA mit der Dokumentation des Falls von Larry Nassar, das ist der Teamarzt aus den USA, der damals in den USA eben ja zahlreiche junge Turnerinnen und Turner Turnerinnen tatsächlich, also nur Mädchen, missbraucht hat. Und er konnte, also sexuell missbraucht hat, er konnte das nur machen, weil er das in einem System totaler Kontrolle und psychischer Gewalt getan hat. Also das Interessante ist, dass die Betroffenen von damals, die nennen sich selbst ja Überlebende, also Survivors, was glaube ich auch echt zutrifft, dass die eigentlich sagen, der war der einzig Nette in dem ganzen System. Und deswegen haben sie es im Grunde ertragen, dass er sie missbraucht hat, weil es eben trotzdem der Einzige war, der ihnen zugehört hat, der mal nett war, der ihnen mal einen Schokoriegel zugesteckt hat, weil es einfach dieses ganze System psychischer Gewalt gab. Und da sieht man ganz gut, dass es häufig, Sie haben es ja schon angedeutet, dass es häufig Verbindungen gibt zwischen sexualisierter und psychischer Gewalt. Und es muss nicht immer so sein, aber jetzt völlig unabhängig von sexualisierter Gewalt ist psychische Gewalt halt auch was, wo wir wissen, das macht was mit den Betroffenen. Also wenn man in einem System im Sport groß wird, als gerade als Kinder, Jugendliche, was von psychischer Gewalt geprägt ist, dann ist das was ganz viel negative Konsequenzen hat für die Personen, die da in dem System sind, also für die Betroffenen. Das heißt, wir sehen total heruntergesetzten Selbstwert, wir sehen viel psychische Probleme, Depressionen auch auf lange Sicht. Also tatsächlich ist psychischer Gewalt ein stärkerer Prädiktor für Depressionen als andere Formen von Gewalt, als zum Beispiel körperliche Gewalt. Also psychische Gewalt ist richtig schlimm. Und mit psychischer Gewalt meinen wir eben nicht so Dinge wie, dass man mal streng ist oder sowas, dass man Grenzen setzt oder dass man auch mal vielleicht rumschreit, sondern es ist, also man kann auch rumschreien, ohne psychisch gewalttätig zu sein. Nämlich dann, wenn es um die Sache geht. Also wir sagen, psychische Gewalt ist es dann, wenn es nicht mehr dazu dient, irgendwie ja konstruktiv zu kritisieren, sondern wenn es nur darum geht, jemanden niederzumachen, jemanden klein zu halten, jemanden zu kontrollieren, jemanden lächerlich zu machen, jemanden zu beschämen. Also immer, wenn es quasi gegen die Person geht. Also wenn ich zu jemandem sage, was bist denn du für ein totaler Vollidiot? Dann ist das psychische Gewalt, weil dich die Person eben niedermacht. Und wenn das einmal passiert, ist das natürlich jetzt nicht so super dramatisch in der Regel. Kommt aber ein bisschen auch darauf an, was gesagt wird und in welcher Situation. Aber gerade wenn das eben ständig passiert, wenn man ständig hört, du bist nicht gut genug, was bist du für ein Idiot, bloß weil, also ne, auch so Sachen wie bloß weil wir jetzt mal ein Spiel gewonnen haben, müsst ihr euch nicht jetzt für die Könige halten. Ja, so, das ist warum. Ja, also das ist, warum geht man dann schon wieder so damit mit den Spielern um und macht sie nieder. Ja, also und halt auch Leute lächerlich zu machen vor anderen, jemanden bloßzustellen. Das sind Situationen, wo wir sagen, ja, das ist psychische Gewalt, weil wir wissen, dass es Folgen hat für die Betroffenen. Und da ist es halt schon auch so, dass jetzt die Sensibilisierung im Sport angefangen hat, dadurch, dass sich Betroffene gemeldet haben im Turnen, im Handball, auch in Deutschland und gesagt haben, es gab diese Systeme und wir wollen die nicht mehr. Also das ist eben kein normales Trainingsklima, sondern das ist Gewalt und es ist ganz wichtig, dass wir was tun. Und ich sehe das genauso, ja, weil man kann auch Leistungssport machen und man kann auch Medaillen gewinnen und das wissen wir eben aus der Wissenschaft, dass das sogar besser funktioniert, wenn man eben nicht mit Gewalt führt, sondern wenn man einen Führungsstil hat, der wertschätzend ist, der alle mitreden lässt, wo man Verantwortung verteilt, wo man selbstverantwortliche, ich würde sagen, mündige Athletinnen und Athleten erzieht. Weil wir eben in der Forschung sehen, dass das der Führungsstil ist, der langfristig die bessere Perspektive bietet und langfristig mehr Erfolg, mehr Spaß, mehr Motivation und eben auch mehr Erfolg im Sport bietet.
Sie haben ja vorhin auch von dem strategischen Vorgehen der Täter, Täterinnen gesprochen. Würden Sie meinen, dass auch die Ausübung psychischer Gewalt, Drucksituationen schaffen, Teil dieser Strategie am Ende auch ist? Was sind denn auch die Folgen bei den Kindern, Jugendlichen, bei den Menschen, die einfach die psychischen Martyrien teilweise auch ertragen müssen, vielleicht auch am Anfang gar nicht selbst wahrnehmen, was bedeutet das überhaupt, und erst später merken, was das mit ihnen gemacht hat. Das wäre ganz spannend.
Also wir sehen in unseren Studien, und zwar egal, ob im Leistungssport und im Breitensport, sehen wir sehr hohe Überschneidungen von psychischer und sexualisierter Gewalt. Und wir wissen eben auch aus den Studien zu den Strategien von TäterInnen, dass es eben ganz typisch ist, dass die TäterInnen erstmal Vertrauen aufbauen zu einer Person, und dann halt so eine Mischung machen zwischen loben und herausheben, aber auch dann wieder vernachlässigen, links liegen lassen, so dass halt eine sehr große Unsicherheit bei dieser Person entsteht. Also mag mich jetzt mein Trainer, mag er mich nicht, bin ich jetzt was Besonderes, bin ich nichts Besonderes? Und durch diese Geschichte und diese hohe Verunsicherung dann bei den Betroffenen, das ist halt was die Täter dann ausnutzen und sagen, okay, also, ne, weil man so halt Abhängigkeiten erzeugt. Also die Betroffenen werden dann sehr abhängig vom Urteil ihres Trainers, ihrer Trainerin. Jetzt, also, ne, es ist alles Klischee, sexualisierte Gewalt kann auch anders ablaufen. Aber das ist was, wo wir wissen, dass das so funktioniert. Deswegen, ja, also für mich ist es eigentlich wichtig, wenn wir über Gewaltprävention reden, dass wir eben nicht nur über sexualisierte Gewalt reden, weil wir eben diese hohen Zusammenhänge sehen und weil es ganz oft ein System von Gewalt ist. Das heißt, wenn ich eine Kultur im Verein habe, die ja so geringschätzende Kommentare zulässt, dann ist das häufig auch eine Kultur, die sexistische Kommentare zulässt. Und das ist genau das, was halt eben Täterinnen und Tätern das leicht macht, tätig zu werden. Das heißt, es ist schon was, wo es wirklich schon damit losgeht, wie gehen wir denn miteinander um? Gehen wir respektvoll miteinander um? Gehen wir wertschätzend miteinander um? Oder gibt es starke Hierarchien und der Trainer bestimmt alles? Das ist halt nicht besonders günstig.
Ja, ich glaube, es wäre ganz spannend, sich auch für die Praxis mal darüber Gedanken zu machen, was Menschen, die vielleicht auch in einem Verein unterwegs sind, auch Eltern, die vielleicht bestimmte Situationen bemerken und nicht handlungssicher sind, ja, was können wir denn jetzt tun, dass die wissen, sich richtig zu verhalten. Und ich will jetzt keinen profanen, allgemeingültigen Tipp, das ist sicherlich nicht möglich. Aber es gibt natürlich auch viele Vereine, wo es noch kein Schutzkonzept gibt und so etwas institutionalisiert ist und Dinge erkannt werden. Die Sensibilität auch der Eltern ist inzwischen sicherlich ja auch höher. Was würden Sie da unseren ZuhörerInnen auch mit auf den Weg geben?
Ja, aber psychischer Gewalt ist halt noch mal schwieriger, ne? Weil, also wir haben ja auch bei sexualisierter Gewalt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man jetzt strafrechtlich rangeht, ja, und sagt, okay, wir wollen, ne, können wir den Trainer rauswerfen, weil er sich jetzt an einem Jugendlichen vergangen hat oder muss er ins Gefängnis oder wie auch immer. Das ist natürlich eine Grenze, die ist absolut No-Go, aber eigentlich fängt ja sexualisierte Gewalt oder Gewalt allgemein viel, viel früher an. Ja, und ehrlich gesagt würde ich mein Kind halt auch nicht in einen Verein geben, wo ich merke, dass halt so sexualisierte Sprüche und so ein Kram an der Tagesordnung sind, weil auch das ist nicht in Ordnung und auch das macht was mit den Betroffenen. Gerade wenn halt über einen längeren Zeitraum immer wieder irgendwie so blöde Kommentare oder sexistische Witze oder was weiß ich was kommen, das ist nicht schön. Und im Grunde genommen sollte es eigentlich so sein, dass es halt im Schutzkonzept oder im Schutzprozess verankert ist, dass man halt ein gemeinsames Wertesystem hat und sagt, okay, alle, die eben hier im Verein tätig sind, sollen wertschätzend mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Und wenn ich das habe, so eine Grundlage, dann kann ich natürlich auch als Eltern oder, ne, wenn ich irgendwas beobachte, wenn die nicht ordentlich miteinander umgehen, ne, und ich meine, klar, wenn der Trainer nett ist zu irgendeinem Kind, ist das ja immer gut, ja, aber in dem Moment, wo ich beobachte, okay, das ist jetzt nicht nett, sondern er sucht vielleicht ein einzelnes Kind raus und das wird halt besonders bloßgestellt vor der Mannschaft und sowas. In dem Moment würde ich halt schon vielleicht erstmal auf ihn selber zugehen und sagen, so, hier, pass mal auf, eigentlich haben wir ja in unserem Verein vereinbart, dass wir respektvoll miteinander umgehen wollen. Das ist nicht respektvoll, was du gerade machst. Na? Und wenn das dann weitergeht, würde ich schon die Ebene höher gehen und sagen, mit dem Vereinsvorstand erstmal sprechen. Und dann muss man als Verein sich halt überlegen, möchte man einen Trainer haben, der immer so ja grenzüberschreitend ist an vielen Stellen, sowohl was psychische als auch sexualisierte Gewalt vielleicht auch in leichterer Form angeht. Oder geht es unserem Verein vielleicht besser ohne diesen Trainer? Das ist natürlich jetzt direkt sehr schwarz gemalt. Und ich glaube, dass gerade bei psychischer Gewalt es schon so ist, dass viele TrainerInnen einfach das Gefühl haben, das ist die Art und Weise, wie man trainieren muss, damit man Leistung erbringt. Also das ist ja in den meisten Fällen, würde ich da gar keine Bösartigkeit unterstellen, sondern das ist einfach so, wie hat man es gelernt, so wird motiviert. So, dass das Quatsch ist, da hat sich leider noch nicht so richtig rumgesprochen, weil halt auch in den Ausbildungen für Trainerinnen und Trainer so Sachen wie Pädagogik oder Psychologie, Führungsstil, das wird wenig bis gar nicht thematisiert, sondern da geht es eigentlich immer nur darum, wie spielt man denn jetzt Fußball oder Handball oder Hockey? Ja, also, dass man die Technik richtig vermitteln kann, was natürlich extrem wichtig ist. Ja, aber es sollte eben auch sowas darin sein, gerade wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Wie mache ich das denn, Führung mit einer Gruppe Kinder und Jugendlicher? Wie geht das denn? Wie motiviere ich die denn? Also wenn wir uns angucken, unsere Lehrerinnen und Lehrer, wenn die studieren, die haben immer drei Fächer, die sie studieren müssen. Die beiden Fächer, die sie dann hinterher unterrichten und ein drittes Fach, das sich Bildungswissenschaften nennt. Und das ist nichts anderes als die Frage, wie bringt man Kindern und Jugendlichen Dinge bei? Und im Grunde ist es für Trainerinnen und Trainer ja auch nicht anders. Und das so komplett zu ignorieren in den Trainerausbildungen, also da findet so langsam ein Umdenken statt, aber es ist noch viel zu selten. Aber es muss eigentlich rein, weil wir einen anderen Maßstab brauchen heutzutage in unserer Gesellschaft. Führung funktioniert anders und ehrlich gesagt auch die Kinder und Jugendlichen sind anders jetzt. Also ich höre das ganz viel von aus dem Leistungssport, dass die sagen, uns laufen die Leute weg. Ja, tun sie, weil sie keine Lust mehr haben, sich ständig unter Druck setzen zu lassen und sich ständig beleidigen zu lassen und klein halten zu lassen. Und ich glaube, Corona war für viele so ein Aha-Effekt, dass sie gemerkt haben, okay, es geht mir besser, wenn ich nicht die ganze Zeit mich in diesem System bewege. Und das ist halt, also ich glaube, dass man viel gewinnen könnte, wenn man Trainerinnen und Trainer richtig schult, dass sie einfach wissen, wie gehen sie mit Kindern und Jugendlichen um. Weil das ist auch nicht einfach, wenn man eine Gruppe, keine Ahnung, 12-Jährige hat, so gerade zu Beginn der Pubertät, dass da konsequent ein wertschätzendes Training durchzuziehen und auch zu gucken, dass die in der Gruppe wertschätzend miteinander umgehen, das ist eine große Aufgabe. Also das ist nichts, was man mal eben so, also was jeder mal eben so kann. So ist es halt nicht.
Ja, wenn Sie das jetzt so skizzieren, das ist mir durchaus sehr klar und bewusst, dass die Vereine eigentlich ein ernsthaftes Thema haben. Also eigentlich müsste ja das Eigeninteresse massivst vorhanden sein, eine neue Haltung auch einzunehmen und vielleicht auch tradierte Modelle von Führung und Interaktion innerhalb des Vereines auch über Bord zu werfen. Natürlich hängt es immer an den handelnden Personen, aber um überleben zu können, auch weitere neue Mitglieder zu bekommen, müssen Vereine ja einfach Umdenken des Selbstzweckes wegen. Und das ist natürlich schon auch so ein bisschen für viele vielleicht auch ein Dilemma. Auf der einen Seite brauche ich die Trainer, ich brauche die Erwachsenen, die auch die Kinder zu den Spielen fahren oder Ähnliches. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch meine sportlichen Ziele, vielleicht auch vermeintlichen sportlichen Ziele durchsetzen. Und also ich glaube, Vereine tun gut daran, sich da drum zu kümmern, weil sonst wird ihnen irgendwann die Luft ausgehen.
Ja, total. Also ein Problem von allen Vereinen ist ja im Moment, dass ihnen die Leute fehlen. Aber wenn man sich das dann anguckt, wie Vereine organisiert sind, ist es tatsächlich häufig auch eine hierarchische Struktur, von der wir wissen, dass sie Gewalt begünstigt und auch in der Führungsebene, wie die dann mit ihren Trainerinnen und Trainern zum Beispiel umgehen, sehen wir auch nicht immer eine sehr wertschätzende Kultur. Also das heißt, eigentlich fängt es wirklich oben an, dass man neu denken muss und sagen muss, okay, wie schaffen wir es denn, erstmal Leute zu motivieren, Trainerinnen und Trainer zu werden? Natürlich nicht, indem ich total mies mit denen umgehe, die ständig unter Druck setze. Also der Spitzensport in Deutschland hat, ne, denkt sich ja auch gerade, also muss auch gerade was tun, weil sie auch merken, okay, wir sind nicht erfolgreich, uns laufen die Leute weg. Also und für den Breitensport gilt das im Prinzip genauso. Also, und das, ich würde schon sagen, dass man viel tun kann mit einem wertschätzenden Führungsstil, egal ob es jetzt von den Trainerinnen und Trainern gedacht ist oder eben von den Verantwortlichen in den Vereinen. Das ist natürlich schwierig, ne? Also eigentlich bräuchte man halt Schulungen für alle. Wo kriegt man die her? Das wird wenig angeboten. Also wir haben es tatsächlich interessanterweise versucht anzubieten an der Sporthochschule, eine spezielle Workshop-Serie für Trainerinnen und Trainer. Die haben wir jetzt wieder eingestellt, weil es leider nicht genug Interessenten gab. Also es ist halt, ich meine, gut, muss ich auch erstmal umsprechen und sowas, aber ich glaube, dass das Thema einfach in den Verbänden, in den Vereinen immer mehr auf den Tisch muss. Wie gehen wir miteinander um? Wie ist Führung? Weil es funktioniert halt eben nicht mehr so wie früher. Die Leute haben eben keine Lust mehr, dieses nur die Harten kommen in den Garten-Prinzip zu machen. Und sowohl für die Trainerinnen und Trainer gilt das. Ja, die kriegen schon wenig Geld und dann werden sie noch irgendwie unter Druck gesetzt, wenn sie keine Medaillen oder was weiß ich was nach Hause bringen. Ja, das ist auch nicht fair, das System. Die geben den Druck im Prinzip nur nach unten weiter. Ja. Also auf allen Ebenen macht es, glaube ich, Sinn, sich hinzusetzen und mal zu schauen, was können wir denn an der Art und Weise, an der Kultur, die im Sport gelebt wird, was können wir da ändern, damit wir einen wertschätzenderen Umgang miteinander haben, was eben dazu führt, tatsächlich wissen wir aus der Forschung, dass die Leistungen besser werden, dass wieder Motivation da ist und dass auch weniger Gewalt auftritt tatsächlich.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Mir fällt jetzt eigentlich eine Analogie ein zum Marathon. Und das würde mich eher so ein bisschen interessieren, wo stehen wir denn eigentlich, wenn man auf den Sport in Deutschland schaut? Sind wir schon beim Halbmarathon angelangt, in der Etablierung von Schutzkonzeptprozessen, von Haltungsveränderungen, von strukturierten Konzepten und Prozessen. Wo stehen wir da? Wie würden Sie das einschätzen? Ist es der Halbmarathon? Sind wir erst bei 10.000 oder 5.000 Kilometer angelangt? Wie sehen Sie das?
Boah, das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich mir das Gesamtsystem Sport in Deutschland angucke, sind wir da schon gut vorwärts gekommen. Also gerade auf der Dachverbandsebene, jetzt wird ja auch es wird ja tatsächlich jetzt konkret über die Einführung eines Zentrum Safe Sport diskutiert, was ich extrem hilfreich finde, dass der Sport dann noch Unterstützung bekommt. Insofern würde ich sagen, für die Dachverbände sind wir vielleicht bei einem Halbmarathon angekommen, aber es gibt halt immer noch, also und es gibt Verbände, die sind weiter, definitiv, Verbände und Vereine, nämlich da, wo sich die Leute auf den Weg gemacht haben, wo sie wirklich anfangen hinzuschauen, Schutzkonzepte zu entwickeln. Und da gibt es super Beispiele. Aber es gibt eben auch immer noch die Vereine, Verbände, die sagen, mit uns hat das nichts zu tun. Also die ja überhaupt kein Bewusstsein entwickelt haben, dass sie irgendwas ändern müssen. Insofern ist es sehr, sehr, sehr heterogen. Und ich sag mal, um mal bei der Marathon-Analogie zu bleiben, das Feld bewegt sich da sehr mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit vorwärts, würde ich sagen. Also manche sind schon vielleicht fast am Ende, wobei man, glaube ich, nie am Ende sein kann. Manche sind aber wirklich auch erst noch am Anfang und haben dann noch einiges vor sich. Aber ich habe Hoffnung. Also das, ich finde es gut, es ist auf der Agenda, es wird von vielen Seiten gedacht und insofern, es tut sich auf jeden Fall was.
Ich glaube, das haben wir jetzt heute schon öfters gesehen und das gilt genauso für den Sport. Alles ist letztlich ein Prozess und wir sind, und vor allem Sie sind auf dem Weg, hier einiges auch zu bewirken. Und ich danke Ihnen, liebe Frau Dr. Ohlert, für dieses spannende Gespräch, für die vielen Aspekte, wo sicherlich jeder und jede unserer ZuhörerInnen etwas für sich und für die Praxis auch mitnehmen kann. Und ich glaube, wir sehen, dass noch ein Weg zu gehen ist, bis wir im Ziel sind des Marathons. Aber der Weg ist begonnen und wir sind irgendwo mittendrin. Und das freut mich sehr im Sinne des Kinderschutzes. Und mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.